Großbeeren Inside, der Podcast für die Gemeinde Großbeeren.
Hallo Großbeeren, hallo, hier ist Großbeeren Inside, der Podcast an einem Karfreitag, kurz vor den Ostertagen. Der Podcast ist gedacht als Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbeeren und die Ortsteile Heinersdorf, Kleinbenn und Dietersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und wir haben heute den 2. April 2021. Und auch wenn diese Woche etwas ruhiger war, so habe ich doch zwei, drei spannende Themen für euch, die ihr euch genüsslich an dem Feiertag, vielleicht beim Frühstück oder bei Kaffeekuchen oder auch beim Spazierengehen einfach mal anhören könnt. Es war eine Woche, wo wir nur den Hauptausschuss hatten, aber drumherum sind Menge Termine passiert, über die man nicht wirklich sprechen kann, aber die Informationen, die man da bekommt, sind schon alles teilweise besorgniserregend, teilweise eben auch erschreckend. Und ich habe natürlich wieder Feedback bekommen. Daraus ist ein kleiner Beitrag entstanden über Disziplinarverfahren, weil ich da gefragt worden bin. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Feedback. Jede Idee, jeder Vorschlag, der uns als Gemeinde weiterentwickelt, weiterbringt, der ist wichtig, der sollte gehört werden, also seid ihr nach wie vor aufgefordert. Macht das, bringt Vorschläge. Ich bedanke mich für die auch teilweise kritischen Kommentare, die ich ja manchmal so kriege. Ich habe auch kein Problem, mal mit kritischen Umgangsformen umzugehen, solange es alles auf dem Boden der Tatsachen bleibt und man sich immer noch danach bei einem Bier in die Augen gucken kann, ist auch alles gut. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, genießt aber vor allem die nächsten, wie üblich 25 Minuten, dann passt das schon. Ich wünsche euch was, euer Dirk Steinhausen, bleibt mir gewogen.
Viel Spaß beim Zuhören.
Disziplinarverfahren, oder? Womit man sich eigentlich nicht wirklich beschäftigen möchte. Ich bin in der Woche gefragt worden, was eigentlich genau in der Gemeinde passiert, und ich konnte nicht wirklich darauf antworten. Warum? Weil ein Großteil der Dinge, die dort passiert sind, im nicht öffentlichen Teil passieren. Und dort ist jeder gehalten, sich an die Verschwiegenheit, die mit dem Mandat einhergeht, auch sich daran zu halten. Also kann ich nur ich sage mal im Groben auf die Fragen antworten. Ich bin gefragt worden, was ist denn bitte, da steht in der Tagesordnung Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister. Was ist denn damit gemeint? Ich kann natürlich auf die Sachgründe für ein Disziplinarverfahren nicht eingehen, aber ich kann grundsätzlich mal vielleicht für Klarheit sorgen, was ist ein Disziplinarverfahren und wie kommt das zustande? Der normalsterbliche Arbeitnehmer, der wie jetzt vielleicht Sie zuhören oder wie ich auch einer bin, bei uns kennt man nur das Arbeitsrecht und rein theoretisch vielleicht, wenn Sie irgendwann mal etwas getan haben, was gegen die Gesetze verstoßen hat, das Strafrecht zur Ahndung. Bei den Beamten ist es nochmal etwas anderes. Es gibt neben dem Strafrecht dann nochmal das sogenannte Disziplinarrecht. Warum gibt's das? Der Beamte hat ein besonderes Treueverhältnis zum Staat und zum Grundgesetz. Das heißt dort immer, dass der Beamte, wenn er die Pflicht zum rechtmäßigen Handeln verletzt, dann ist er wird es ein Verfahren gegen ihn geben. Jeder Beamte ist an den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, das ist Absatz 20, beziehungsweise Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz, daran ist er gebunden. In seinen Dienstpflichten gehört es, diesen Grundsatz zu beachten. Mit Dienstpflicht ist dann das gesetzmäßige Handeln, besteht unabhängig von der Dienstleistungspflicht und der Pflicht zu unparteilichen und gerechter Amtsführung. Also wenn Sie in Ihrem normalen Berufsleben etwas machen, was Ihrer Firma vielleicht schadet oder Ihren Kunden schadet, dann kann Ihre Firma Sie vielleicht abmahnen oder rausschmeißen. Das geht ja bei Beamten nicht und deswegen gibt es eben auch noch mal das Dienstrecht. Und dort kann man dann den, ja, ich will nicht sagen den Beamten züchtigen, das stimmt nicht, aber er hat dann eben mit Disziplinarmaßnahmen zu rechnen. Was ist das genau, eine Disziplinarmaßnahme? Naja, es gibt so ein paar Dinge nach dem Landesbeamtengesetz, die man einem Beamten dann auferlegen kann. Er kann einen Tadel bekommen, man kann ihm ein bisschen was am Gehalt machen. Das geht bis zur Beurlaubung oder bis in den Ruhestand versetzen. Also bis dann, wenn man so möchte, übersetzt auf die normalen Arbeitnehmersprache bis zum Rausschmiss. Wie geht das genau vonstatten? Na, ganz einfach. Ein Bürger geht zur Gemeinde und beschwert sich über irgendeinen Mitarbeiter. Das ist erstmal nicht schlimm. Aber er sagt dann, naja, es ist, ich mache noch ein Disziplinarverfahren anhängig. Gegen die Führungskraft, weil das geht auch, weil der Bürgermeister oder dann die Führungskraft einer Verwaltung, der sogenannte Behördenleiter, letztlich für die Gesetzmäßigkeit und die Ordnungsmäßigkeit des Handelns verantwortlich ist. Und genau da geht die Krux los. Wenn also jemand mit, jetzt nicht falsch verstehen, ich nehme jetzt irgendein Amt raus, wenn jemand mit dem Ordnungsamt nicht zufrieden ist, dann kann er über das Ordnungsamt eine Beschwerde abgeben und kann ein Disziplinarverfahren gegen den Bürgermeister anstrengen. Das geht. Ne? So, dieses Disziplinarverfahren löst dann eine gewisse Kette an Ereignissen aus. Das erste Ereignis ist, dass der sogenannte Disziplinarvorgesetzte sich dann damit beschäftigen muss. Dies ist in normalen, ja, verbeamteten Strukturen ja der nächsthöhere, wenn Sie so wollen. Das ist bei uns, wo der Bürgermeister ein sogenannter Wahlbeamter ist, ein Wahlbeamter, ein Beamter auf Zeit, ist das erstaunlicherweise jetzt die Gemeindevertretung. Wenn der Bürgermeister also vorher einer untergleichen ist, ist er ja nicht, also er ist, aber in der Gemeindevertretung ist das schon, dann ist das also okay. Aber sobald dann ein dienstliches Problem auftritt, wird die Gemeindevertretung als solches auf einmal der sogenannte Dienstvorgesetzte. Das heißt, die Gemeindevertretung wird den Bürgermeister dann auffordern und sagen, ey, erzähl uns doch mal bitte, was ist da passiert. So, dann muss der Bürgermeister eine Stellungnahme schreiben. Und die darf er eben nicht so schreiben, als ob er noch, ich sage mal, ein Mitglied der Gemeindevertretung ist, sondern die muss er dann so schreiben, dass sein Dienstherr in dem Augenblick, sein Vorgesetzter, etwas von ihm will. So, dann tut er das, dann schreibt er, was immer da passiert ist, und dann muss die Gemeindevertretung, also der Dienstherr, dann bewerten, was ist das, lohnt sich das, etc. Im Regelfall wird man dann sagen, okay, das Dienstvergehen ist jetzt nicht so groß oder es ist gar nicht vorhanden, weil ja wir in Corona-Zeiten durchaus Menschen erleben, die dann sehr schnell mit Schimpfen sind und mit Beschwerden sind. Aber wie gesagt, man muss sich dann damit beschäftigen und wenn dann die Gemeindevertretung als solches zu dem Urteil gelangt, es gibt dort nichts, dann wird man den Beschwerdeführer, also der die Dienstaufsichtsbeschwerde losgetreten hat, den wird man dem mitteilen, du pass mal auf, das hat nicht gereicht, das ist nicht etwas, was für eine Dienstaufsichtsbeschwerde reicht und wir schlagen das jetzt nieder. Dann nehmen wir es auf die Verantwortung der, ja, dann des Dienstvorgesetzten, in dem Fall also die Gemeindevertretung. Wenn man allerdings der Meinung ist, es ist etwas, dann löst das ein gewisses Verfahren aus, dass man dann sagt, okay, dann müssen wir Ermittlungen einleiten und müssen dann rauskriegen, was ist da genau passiert, inwieweit hat der Beamte sich gegen geltendes Recht gestellt und dann wird entschieden. Und dann wird entschieden im Rahmen der Möglichkeiten, die dann das Landesbeamtengesetz einem gibt. Das hört sich jetzt alles sehr kompliziert an, ist es nicht. Es ist eben für die, die nicht im Beamtenrecht beheimatet sind, erstmal immer ungewöhnlich, dass es eben neben dem reinen Strafrecht dann immer noch mal ein Disziplinarrecht gibt. So, und das eine hat mit dem anderen gegebenenfalls nichts zu tun. Es kann sogar zu völlig unterschiedlichen, konträren Ergebnissen kommen. Also wenn Sie irgendwo lesen, es ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden, dann ist das erstmal nicht schlimm, weil es ja natürlich auch, es gilt immer die Unschuldsvermutung, natürlich auch dazu führen kann, dass niedergeschlagen wird oder eben spätestens bei den Ermittlungen dann vielleicht nichts rauskommt und dann wird das eingestellt und das war's. Es kann allerdings auch sein, dass eben dann etwas ermittelt wird und dann, ja, dann muss der Dienstherr über ein Strafmaß entscheiden, wenn man so möchte. Und natürlich hat jederzeit der vermeintlich Beklagte, ne, also wie gesagt vermeintlich, weil es ja die Unschuldsvermutung gilt ja, kann natürlich gegen diesen Verwaltungsakt natürlich Einspruch einlegen. Es kann zu einer gerichtlichen Klärung kommen. Man kann das ganze Verfahren an die nächsthöhere Dienststelle abgeben. Das ist, machen sogar, also wenn das jetzt im gemeindlichen Bereich ist, also Städte und Gemeinden, dort wirklich die Gemeindevertretungen oder die Stadtparlamente letztlich dazu kommen, dass sie Dienstvorgesetzter sind, kann es durchaus sein, dass sie das eigentlich an dann die Rechtsaufsicht, nämlich an die Kommunalaufsicht abgeben, weil man eigentlich sich mit diesem Problem nicht beschäftigen möchte. Aber vielleicht mal so viel. Wie gesagt, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gibt es. Man kann sie nutzen. Ich habe eher den Eindruck, dass zurzeit die stärker genutzt wird. Und gut, man muss sich dann in der Gemeindevertretung damit beschäftigen und eine Entscheidung irgendwann treffen. So viel vielleicht erstmal dazu. Besuchen Sie uns auch auf YouTube. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, Großbären Insight. Jetzt auch mit Ton und Bild.
Die Enttäuschung der Woche.
Eine Enttäuschung gab es in dieser Woche sicherlich auch. Und diese Enttäuschung war, ja, lässt sich eigentlich ein bisschen schwer in Worte fassen, aber ich möchte es trotzdem kurz versuchen. Jeder von den Gemeindevertretern ist angetreten, um für die Gemeinde das Bestmögliche rauszuholen. Also man hat Vorstellungen, wie unsere Gemeinde sich weiterentwickeln soll und jeder von uns angetreten, dafür dann auch zu arbeiten. Aber doch ist jetzt auffällig, dass wir uns nicht mehr wirklich um sachliche Dinge streiten, wie die Verbesserung der Übergänge an der Berliner Straße. Da haben wir auch große Einigkeit, da muss man sich ja nicht mal drüber streiten. Aber das Problem, was wir jetzt inzwischen in der Gemeindevertretung haben, ist, dass die Anzahl der Randgeräusche, so möchte ich es mal nennen, von Dingen, die intern sind, unheimlich zugenommen hat. Also eine normale Gemeindevertretung beginnt ja um 19 Uhr und ist um 21 Uhr fertig. Die meisten Ausschüsse halten diese Uhrzeiten nicht ein, dann ist es meistens so, dass bis 22 Uhr und dann machen wir Schluss. Und man merkt schon, dass das normale Standardprogramm, so möchte ich es jetzt mal nennen, dass man um Anträge ringt, dass man um gute Ideen sich austauscht, vielleicht auch mal streitet, aber im Großen und Ganzen eigentlich sich um eine Lösung bemüht. Das dauert inzwischen nur noch eine Stunde, nicht mal, sondern aber alles andere, das ist echt enttäuschend. Dann sitzt man da und denkt so immer, Mann, dafür bist du eigentlich nicht in die Politik gegangen, um dich mit so einem salopp formuliert Dreck auseinanderzusetzen, dass wir hier Probleme kriegen, dass es Disziplinarverfahren gibt, Personalmaßnahmen, dass man über Aktenzeichen sitzt und sich dann immer nachgucken muss, was ist jetzt davon wirklich für uns interessant. Und das hat merklich zugenommen in diesem Jahr. Also in einer Dimension, wie es wahrscheinlich auch keiner der gewählten Gemeindevertreter auch mit gerechnet hat. Und das ist schon enttäuschend, wenn man irgendwie merkt, dass man sich eigentlich von dem, was man vorhat, schon, will nicht sagen verabschiedet, aber sich entfernt. Und wir müssen dahin kommen, dass wir wieder mehr für die Gemeinde arbeiten. Und das liegt nicht an den Gemeindevertretern, das muss man mal auch ganz klar sagen. Ja, also weil es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, hier, die Gemeindevertreter sollen endlich mal arbeiten und müssen was tun. Also da kann man eine Lanze brechen für die Gemeindevertreter. Zurzeit machen wir ein Wahnsinnsprogramm, aber es ist eben schwierig, wenn sie einen normalen Job haben und dann machen sie ihr Mailprogramm an und dann fliegen die E-Mails rein in einer Geschwindigkeit und in einer Schärfe, dass du dann manchmal schon sagst, boah, das muss ich jetzt durcharbeiten und das arbeitet man auch durch. Man stellt sich ja den Herausforderungen, aber irgendwann hat man häufig einen Punkt erreicht, wo man sagt, also das geht ja alles zu weit. Und mit welchen Dingen man sich da beschäftigt, nehmen Sie einfach mal im Kopf das Schlimmste an. Und das ist wahrscheinlich nur die Hälfte. Und das ist einfach enttäuschend. Das ist wirklich enttäuschend, weil das deprimiert. Das führt dazu, dass man den Eindruck hat, man ist hier nur noch Jemand, der hier gucken muss, dass es rechtlich sauber läuft und alles nacharbeiten muss und grundsätzlich man nur noch sich ärgert darüber, weil gewisse Dinge einfach immer wieder nicht funktionieren. Und das ist etwas, was sich jetzt die Zeit mit sich bringt, aber da kann ich nur eins sagen, ich glaube, das hält man nicht lange durch, wenn man dann gesagt bekommt, ja, dann musst du dir ein Hobby suchen. Ich suche mir doch kein Hobby für mein Hobby zum Ausgleich. Also dann hat es irgendwann auch Grenzen. Aber wie gesagt, das ist enttäuschend, dass sich so verändert hat. Und das liegt nicht an der gewählten Gemeindevertretung. Das darf man auch nicht vergessen.
Der Podcast ist kostenlos. Du kannst Episoden anhören, herunterladen oder abonnieren.
Hauptausschuss zum Thema Sicherheit. Wir hatten in der Woche einen Hauptausschuss, der sich schwerpunktmäßig um das Thema Sicherheit drehte. So war neben der Feuerwehr, die geladen war, auch die Sicherheitspartnerschaft da und unser Revierpolizist Jens Massow erzählte uns ein bisschen etwas über die Kriminalitätslage in unserer Gemeinde. Wir fangen aber mal vorne an. Also die Feuerwehr war da, weil wir uns über Ideen austauschen wollten rund um die Situation, wie werben wir neue Kameraden, was jetzt natürlich gerade in den Pandemiezeiten etwas schwierig ist. Normalerweise wirbt die Feuerwehr junge Kameraden an durch unsere Festivitäten. Tag der offenen Tür, da kann man mal ein bisschen was zeigen etc. Aber das ist eben jetzt schwierig, wenn es diese Veranstaltung nicht gibt. Ich habe nochmal angesprochen, dass es normalerweise so sein sollte, dass insbesondere Neubürger, neu hierher zugezogene, dass wir die relativ zeitnah ansprechen sollten, ob die nicht Interesse daran haben, sich an der Feuerwehr mit Leib und Seele zu verschreiben und dann uns helfen, den Brandschutz sicherzustellen in der Gemeinde, weil das läuft alles rein über Ehrenamtliche. Da ist kein Berufsfeuerwehrmann da, der kommt, sondern es kommen dann, wie gesagt, die Nachbarn. Die Gemeinde wächst in den letzten Jahren kontinuierlich immer so um die 5%. Wir wachsen insbesondere bei jungen Familien. Das heißt, die Familienväter und die Mütter, die da kommen, sind im Durchschnitt zwischen 25 und 35, also genau im Alter, wo man sagen könnte, ach, ich habe da Spaß dran, ich mache mal eine Ausbildung mit zum Truppmann und biete mich bei der Feuerwehr an. Also wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht, was man dort noch machen kann. Sicherlich die Jugendfeuerwehren sind auch eine Möglichkeit, weil wer in der Jugendfeuerwehr Spaß dran gefunden hat und das über die Pubertät rüber schafft, der wird im Regelfall auch immer ein Feuerwehrmann. Wir haben viele junge Kameraden in unseren Feuerwehren, die durchaus eben aus der Jugendfeuerwehr entstammen. Das heißt, das ist auch immer ein Punkt, den man nach wie vor benötigt und den wir auch weiter ausbauen sollten. So viel dazu vielleicht zur Feuerwehr. Wir hatten ja über den Brandschutzbedarfsplan und über die Einsätze der Feuerwehr schon so ein bisschen berichtet. Dann gab es eine Vorstellung der Sicherheitspartnerschaft. Auch das ist etwas, wo ich jeden durchaus auffordere, ob das vielleicht etwas für ihn ist, um da mitzumachen. Die Sicherheitspartner werden über die Polizei berufen und sind Bürger und haben nur die sogenannten ganz normalen Rechte, die jeder von uns besitzt. Aber sie sind eben bestreifen im Endeffekt unsere Region und sind auch Ansprechpartner für alle Fragen rund um Sicherheit. Und das sind zurzeit inzwischen 6 Menschen, die sich da gefunden haben, die in ihrer Freizeit eben für unsere Sicherheit da sind. Das ist jetzt keine Bürgerwehr, das wird ja immer so sofort kolportiert. Nein, das ist es nicht, sondern sie haben ganz normale Aufgaben. Sie sind im engen Kontakt mit unserer Polizei, weil natürlich da der permanente Informationsaustausch unheimlich wichtig ist. Wo passiert gerade was? Wo ist was? Und da sollte schon die Sicherheitspartner eben helfen. Es gibt die in vielen Gemeinden in Brandenburg. Wir sind mit unserer Großberner vor einigen Jahren gestartet. Sie hat sich gut entwickelt. Sie ist, also ich bin da wunderbar so zufrieden, weil da muss man sich um nichts kümmern, das funktioniert, das läuft, die wächst, die blüht und dann ist es auch gut so und wenn wir hinterher bei den Zahlen von der Polizei ankommen, dann wird man auch sehen, dass sicherlich auch die Sicherheitspartnerschaft einen Anteil daran hat, wenn man eben sichtbar ist und wenn eben auch Sicherheitsorgane, das Ordnungsamt, die Sicherheitspartnerschaft und die Polizei sichtbar vor Ort sind, dann sinkt im Regelfall zumindest die sichtbare Kriminalität. Es gibt ja immer noch mal einen reinen Unterschied zwischen, ja, ich sage mal, der Kriminalität nach Zahlen und der gefühlten Kriminalität. Und die gefühlte Kriminalität ist das, so wie wir ein Unsicherheitsgefühl empfinden, wenn ich dann nachts alleine durch den Ort gehe und ob ich da Angst erfüllt bin oder eben nicht. Das kann einem dann keiner nehmen. Ob es sich dann durch Zahlen belegen lässt, steht sicherlich auf einem anderen Blatt. Aber gut, nichtsdestotrotz, danach kam dann der Jens Massow, der Revierpolizist, und hat so ein bisschen über die Zahlen der letzten Jahre, beziehungsweise er hat uns die Zahlen aus 2020 im Verhältnis zu 2019 mal dargestellt. Also ich werde jetzt mal so ein paar Zahlen mal so ein bisschen mit auf den Weg geben. Also er hat über Körperverletzung gesprochen, da haben wir im Jahr 2019 61 Fälle, also gemeldet worden per Anzeige. Im Jahr 2020 waren es dann schon 65. Kleiner Anstieg, aber insgesamt haben wir eine geringe Kriminalitätsrate. So meinte zumindest unser Revierpolizist. Was ein bisschen gestiegen ist und wo man sicherlich aufpassen muss, weil, da sage ich gleich nochmal was dazu, also wir haben Kfz-Diebstähle in 2019-18 gehabt und in 2020 waren es schon 21. Motorraddiebstahl waren es 2 in 2019 und 4 in 2020. Hat sich also verdoppelt, die Zahl. Ich war auf schwachem Niveau, aber sie hat sich verdoppelt. Warum sage ich, da muss man mal genau hingucken, wenn man jetzt weiß, dass gerade Kfz-Diebstahl ist durchaus eine Kriminalitätsart, die dazu führt, dass man sich unsicherer fühlt. Wir haben da leider nur 60% Aufklärung, nicht mal. Aber wenn man weiß, dass das ja in der Corona-Zeit war, dann würde man bei einigen Dingen vielleicht davon ausgehen, dass die sich anders entwickeln, als man es jetzt vermutet. Zum Beispiel bei Wohnungseinbrüchen hatten wir in 2019 12 und in 2020, wo ja dann doch Corona eine Menge da war, hatten wir nur noch 9. Was insgesamt Diebstahl, so auf den Grundstücken und so, da waren es in 19 25 Stück, in 2020 waren es dann 21 Stück. Was auffällig ist, dass Betrug, also alles, was so in diese Statistik reinfällt, Richtung trügerische Absicht und Betrug vollzogen, hatten wir im Jahr 2019 50 Fälle und im Jahr 2020 52. Da haben wir leider nur eine Aufklärungsquote von knapp einem Drittel der Fälle. Das ist jetzt nicht so viel, aber es ist nicht so schön letztlich, dass das gestiegen ist. Aber im Großen und Ganzen sind die Zahlen jetzt im Verhältnis zu Großstädten natürlich in einem ganz anderen Niveau. Nichtsdestotrotz findet man in Großbären sicherlich auch alles, was an Kriminalität vorhanden ist, findet wir bei uns eben auch. Dann hat er uns noch ein bisschen so die Verkehrsunfälle gegeben. Wir haben im 2019 434 Verkehrsunfälle in unserem Gemeindegebiet gehabt und haben 2020 nur noch 361, also 73 Fälle weniger. Hier könnte man immer vermuten, dass die B101 so ein Schwerpunkt ist. Nein, ist sie eigentlich nicht. Auf der B101 sind es nur 72 im Jahr 2019 Unfälle gewesen und im Jahr 2020 sind es nur 56. Also es gibt einen Unfallschwerpunkt ohne Frage. Das ist an der Abzweig Heinersdorf-Friederikenhof, also sprich an der Totaltankstelle. Da ist durchaus ein Unfallschwerpunkt, aber der ist ja, was will man machen? Man hat eine Ampel mit Abbiegerspur und trotzdem sind die Leute eben unaufmerksam und es gibt Unfälle. Was schön ist, dass die sogenannten Schulwegsunfälle in 2019 schon auf schwachem Niveau, da hatten wir nur 4 zum Glück, in 2020 auf 0 gesunken sind. Jetzt kann man natürlich auch da sagen, okay, Corona, ja, hat vielleicht auch da zugeschlagen, das mag durchaus sein. Nichtsdestotrotz kann man sicherlich abschließend sagen, dass die Zahlen, die Kriminalitätszahlen in der Gemeinde auf schwachem Niveau sind, was nicht heißt, dass wir nachlässig werden dürfen. Achten Sie auf Ihr eigenes Vermögen und Ihr eigenes Hab und Gut. Achten Sie auf das. Gucken Sie ein bisschen mal mit, was bei Ihren Nachbarn passiert. Das ist immer ganz gut. Ich weiß, ich hatte irgendwann meine Garage mal vergessen zuzumachen und bin von zwei Nachbarn sofort angesprochen worden. Das ist dann Nachbarschaftshilfe. Da geht es gar nicht darum, dass die die ganze Zeit meine Garage angeguckt haben, sondern denen ist einfach aufgefallen, dass es eher untypisch ist. Und alles, was dann eben, man muss es den Dieben ja nicht zu leicht machen. Ne? Also dann wünsche ich, dass ihr über die Osterfeiertage, ja, ohne irgendwas Böses rüberkommt und seid, bleibt gesund und munter und dann funktioniert das auch. So, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, ihr seid dann nächste Woche wieder dabei, wenn es dann heißt Großbären Insight. Wir haben dann schon den 9. April, das ist fast schon Mitte April wieder. Wenn ihr also Fragen, Kritik, Anregungen habt, könnt ihr mich natürlich gerne ansprechen. Auch hier gilt es, wenn ihr mich nicht persönlich ansprecht irgendwo, was jetzt in Corona-Zeiten etwas schwieriger ist, das gebe ich ja zu, dann könnt ihr mir gerne auch eine Mail schreiben unter info@großbäreninsight.de. Oder ihr könnt ganz einfach auf die Facebook-Seite gehen oder einen Messenger nutzen oder per WhatsApp, wenn ihr meine Handynummer habt. Alles diese Möglichkeiten räume ich euch ein. Ich freue mich darüber. Ihr könnt mich immer kontaktieren. Ich würde mich besonders freuen, wenn ihr natürlich noch auch andere Leute animiert, von meinem kleinen Nachrichtenkanal hier so ein bisschen was zu hören über unsere Gemeinde. Ich kann immer nur eins sagen. Ich bedanke mich dafür. Ich habe gemerkt, viele nutzen dieses Medium auch wirklich gerne. Ich finde es toll. Bringt euch bitte ein. Ich kann euch jetzt nur wünschen, genießt die Tage, kommt ein bisschen zur Ruhe. Ich weiß, das ist in hektischen Zeiten etwas schwer. Ich weiß, auch mir fehlt sowas wie das Osterfeuer, aber nichtsdestotrotz kann ich heute am Karfreitag zumindest sagen, dass der Karfreitag ja ein strikter Fasten- und Abstinenztag ist. Also müssen wir wahrscheinlich uns ein bisschen zurückhalten. Gleichwohl, bleibt gesund, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich, wenn ich euch sehe. Bis dahin, euer Dirk Steinhausen.